Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Nach traditioneller islamischer Lehre besitzen Juden und Christen in islamisch geprägten Gesellschaften nur eingeschränkte Bürgerrechte. Nicht zuletzt wegen verbreiteter islamistischer Gewalt gegen religiöse Minderheiten sind in der islamischen Welt jetzt Diskussionen über neue Staatsmodelle in Gang gekommen, in denen allen Bürgern gleiche Rechte gewährt werden sollen, unabhängig von der Religion. Der Islamwissenschaftler Professor Pater Dr. Hans Föcking stellt einige dieser neuen Entwürfe vor und bewertet ihre Erfolgsaussichten. Die Fragen stellt ihm Berthold Pelster.
Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Danke.
Ja, wir steigen gleich ein ins Thema. Nach traditioneller islamischer Lehre besitzen Christen und Juden, die sogenannten Schriftbesitzer, nur eingeschränkte Rechte. Sie haben einen Sonderstatus, den man auch als Schutzbefohlener bezeichnet. Können Sie uns das ein kleines bisschen erläutern?
Ja, wir gehen jetzt in den politischen Aspekt der islamischen Tradition hinein. Der Islam von seiner Theologie versteht er sich als Abschluss der Offenbarungsreligionen und Judentum, Christentum sind Vorgängerreligionen, aber durch das Erscheinen des Islam haben sie jetzt praktisch ihre Daseinsberechtigung verloren, weil normalerweise müssen sie dann eben sich zum Islam bekehren. Das war nicht so und das ist auch so geblieben. Und jetzt gerade in der Anfangszeit, da stand für die Muslime bei der Erarbeitung des islamischen Gesellschaftsmodells das Stammesdenken im Vordergrund. Das heißt, der Stamm hat auch eine Religion, ähnlich wie bei uns im Mittelalter. Als Karl der Große die Sachsen bekehrte, da mussten die Sachsen dann eben ihren Herzog dann folgen und so weiter. Das ist vergleichbar. Und jetzt kommen wir in die Ungleichzeitigkeit. Inzwischen hat sich das menschliche Denken und auch das Menschenbild im Laufe der 1400 Jahre verändert, während das Gesellschaftsmodell der Muslime ist noch so geblieben wie vor 1000 Jahren. Während wir haben unser Gesellschaftsmodell weiterentwickelt, auch durch die Technik und durch die Philosophie und das politische Denken und so weiter. Und jetzt kommt es dann eben zur Kollision, weil die Muslime, sie sind immer noch in diesem mittelalterlichen Denken, dass man Stamm oder Nation, würden die Muslime heute sagen, eben auch gleichzeitig die politische und die religiöse Zugehörigkeit erklärt. Und das ist durch die Globalisierung, durch die Vermischung, durch die Migration der Bevölkerung, das sind ja Massen, die sich in der Migration umgesiedelt haben. Ja. Und jetzt kommt natürlich dieses alte Modell kommt in Schleudern. Und seit 200 Jahren sind jetzt die muslimischen Denker dabei, wie müssen wir unseren Islam, unser islamisches Denken, unsere philosophische, das politische Philosophie und so weiter weiterdenken. Das ist die große Herausforderung für Muslime. Und die darunter leiden, das sind die Juden und die Christen, die Minderheiten in den islamischen Ländern.
Aber in der Vergangenheit und zum Teil auch heute noch leiden Christen und auch Juden, religiöse Minderheiten in einer muslimischen Gesellschaft, unter gewissen Diskriminierungen, unter gewissen Benachteiligungen. Haben Sie ein, zwei Beispiele, wie das aussieht?
Das ist eben auch die alte Tradition. Nach dem politischen Denken der Muslime haben Christen und Muslime eben als Vorgängerreligion eine Daseinsberechtigung. Aber die haben nicht alle gleichen Rechte wie die Muslime. Und das hat sich natürlich fortgesetzt bis heute. Und man sieht es auch daran, dass gerade der türkische Begriff Millet, das ist eigentlich Volk. Ne? Das hat mit Religion eigentlich gar nichts zu tun. Aber hier sieht man wirklich, die Türken haben wirklich Volk mit Religion gleichgesetzt. Ja? Und jetzt das und die Folgen dieses politischen Denkens spürt man heute noch in der Türkei zum Beispiel ein Christ oder ein Armenier, ja, der könnte nie Karriere in der Armee machen. Er kann seinen Militärdienst ableisten, aber der wird kein Offizier. Das ähnlich ist es auch in Ägypten in der Armee. Es kann kein Christ in der arabischen Welt oder islamischen Welt, Pakistan oder Indonesien und so weiter, kaum die Möglichkeit, höhere Beamter werden. Aber da haben wir doch wieder dann einen Fall wie in Ägypten, da wird ein Christ Außenminister. Also es gibt immer Ausnahmen, aber im Großen sind die Christen eben nicht gleichberechtigt im politischen Leben. Das hat dazu geführt, dass dann in den klassischen islamischen Ländern die Christen dann bestimmte Rollen dann wieder übernommen haben, zum Beispiel im Freiberuf. Ja? Also Ärzte, also im medizinischen Bereich, da finden sehr viele christliche Ärzte oder Frauen und Männer. Oder auch im Rechtswesen, als Rechtsanwälte oder auch im Universitätsbereich. Nicht? Das waren dann wieder Räume, wo man nicht drauf achtet, weil der Hintergrund ist auch wieder, ein Muslim kann nicht von einem Nicht-Muslim beherrscht werden oder kommandiert werden. Ich habe es in Algerien gelebt, und da wurde in Algerien wurde arabisiert in 1976, aber die Algerier, die kannten kein Arabisch. Und dann haben sie eben die Entwicklungshelfer aus dem Orient geholt. Und der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, der das ganze Programm der Arabisierung durchziehen musste, das war ein libanesischer Christ mit dem schönen Vornamen Michel. Aber wenn man die Liste der Namen sah, dann stand immer M. und dann sein Familiennamen, aber nie Michel.
In den vergangenen Jahren sind auch sehr intolerante Bewegungen stark geworden in Teilen der islamischen Welt, islamistische Bewegungen, die zum Teil mit Gewalt gegen religiöse Minderheiten vorgehen, deren Existenzberechtigung komplett in Frage stellen. Christen, zum Beispiel Jesiden auch, sind vertrieben worden von islamistischen Kämpfern. Woher kommen diese Tendenzen, diese sehr intoleranten Tendenzen?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden. In der Vergangenheit, also bis etwa in den 30er, 40er Jahren unseres Jahrhunderts, da waren oft die sozialen Spannungen, die waren Ursache für diese Auseinandersetzung. Man muss natürlich jetzt wissen, im 19. Jahrhundert kamen die europäischen Kolonialmächte in die islamische Welt. Die ganze islamische Welt, mit Ausnahme von Saudi-Arabien und Jemen, wurden kolonisiert von Frankreich, England, Niederlande, Russland und so weiter. Und die christliche Minderheit, die jetzt vor Ort waren, die haben natürlich davon profitiert. Und auf einmal waren sie die Stärkeren. Da entstanden christliche Schulen im Libanon oder auch in Syrien, im Irak und so weiter. Und dann sahen auf einmal, dass die Muslime, ja, die sind auf einmal viel stärker geworden als wir. Also das waren die sozialen und kulturellen. Und heute sind es mehr Hilfeschreie. Die Muslime erleben, dass sie einfach aus dieser unterentwickelten Situation nicht rauskommen. Sie haben zwar viel Erdöl und könnten damit auch viel mehr machen, aber das Geld verschwindet in irgendwelchen Taschen von einigen Familien oder reichen Königen oder Prinzen und was weiß ich. Aber die Bevölkerung hat da kaum Anteil an. Und dann entsteht dann eine ganz andere religiös-politische Spannung. Und dann haben wir Bewegungen wie den Islamischen Staat oder die Muslimbrüder, die dann auf einmal wieder sagen, wir treten im Namen Gottes ein. Aber jetzt berufen die sich nicht auf einer tausendjährigen Tradition, sondern sie definieren eine ganz neue Tradition. Und das Gefährliche ist ja immer beim Menschen, wenn ein Mensch glaubt, er müsste im Namen Gottes handeln, dann fließt Blut. Weil er selbst ist ja nicht mehr verantwortlich. Er führt ja nur den Willen Gottes aus. Und deshalb kann man dann auch sehr radikal sein. Und wenn man deshalb die Bilder verfolgt vom islamischen Terrorismus in Syrien oder Irak, da kann man nur verzweifelt fragen, ja, wie weit können die Menschen dann sagen, gut, ich meine, Wir haben auch unsere eigene Geschichte im Dritten Reich und so weiter, aber das sind dann eben kulturelle, politische Folgen, die auch zum Teil jetzt eben mit der Globalisierung dann wieder zusammenhängen.
Aber offensichtlich gibt es da ein großes Problem des Fanatismus, des religiösen Fanatismus, der auch in Gewalt ausartet. Und zunehmend gibt es kritische Stimmen in der islamischen Welt, die auf diesen wunden Punkt hinweisen. Der Präsident von Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, zum Beispiel selbst ein Muslim, der hat am 1. Januar 2015 an der berühmten Al-Azhar-Universität in Kairo eine Ansprache gehalten an hochrangige muslimische Gelehrte und Theologen. Und da hat er scharfe Kritik geäußert an dieser islamistischen Gewalt. Und er hat sogar gesagt, wir müssen wegkommen von diesen Entwicklungen. Wir brauchen so etwas wie eine religiöse Revolution, so wörtlich dieser Präsident von Ägypten. Was ist von solchen Appellen zu halten?
Jetzt treten wir wirklich in die islamische Gesellschaft ein. Die Christen, die haben eben das Glück, sie haben eine Struktur, sie haben ein Lehramt, das genau definiert. Wir haben das Konzil oder die orthodoxen Kirchen, die haben die Synode oder auch die evangelische Kirche, die Synode mit gewählten Mitgliedern, die dann eben auch dann wieder Entwicklungen theologisch aufgreifen können und rechtlich weiterentwickeln können. Also wir haben ein Institut, das uns hilft, immer unseren Glauben an den sozialen, politischen Entwicklungen zu folgen und anzupassen und neu zu definieren, was heißt es jetzt in diesem Kontext katholisch zu sein. Also das ist unsere Stärke. Das fehlt dem Islam. Der Islam hat an sich keine Institution, die Kraft ihres Amtes den Islam definieren kann. Das war zu Beginn auch nicht notwendig, weil die hatten Kalifen, der dann mehr oder weniger willkürlich bestimmt hat, was islamisch ist. Und wenn man die Geschichte betrachtet, dann ist man erstaunt, dass die ersten vier Kalifen ja praktisch das ganze politische System, das sie vorher übernommen haben. Nur die haben es dann einfach gesagt, das ist islamisch. Also die haben es islamisiert, wenn man so will. Während jetzt eben mit ihrer großen Verbreitung wird natürlich auch der Islam pluraler. Und jeder Muslim kann eigentlich sagen, was der Islam ist. Ich glaube, wenn Sie 1 Milliarde Muslime haben, dann haben wir auch 1 Milliarde Stimme. Aber Sie haben kein Institut, wo es dann definiert wird.
Auch die Al-Azhar-Universität zum Beispiel nicht, die als führende Universität im sunnitischen Islam gilt?
Nein. Die kann sagen, was sie unter Islam versteht. Aber die Muslime, die haben dann im Laufe der Jahrhunderte eine Form entwickelt, wo man dann zu einem Konsens kommt. Und der Konsens ist dann wieder ein Dogma. Aber das geschieht im Palaver. Das heißt, man diskutiert. Man diskutiert und wenn man dann irgendwann mal hinkommt, dass man einen Konsens hat, dann ist dieser Konsens dann wieder das gültige Dogma oder eine gültige Interpretation des Islam. Und das hat über 1000 Jahre funktioniert. Aber die Zeit lief ja auch viel langsamer. Die Zeit lief nicht ab, aber die Entwicklung. Soziale Entwicklung, die liefen anders ab. Während jetzt die kulturelle und soziale Entwicklung, die ist ja rasant. Da kann dieses System des Konsens gar nicht mehr funktionieren. Aber da helfen dann eben wieder solche Aussagen wie vom Präsident Sisi oder wie dann auch wie bestimmte große Kongresse der muslimischen Wissenschaftler. Weil die Wissenschaftler, die haben schon eine Autorität im Islam und in der islamischen Gesellschaft. Aber eben, sie müssen in diesem Konsensverfahren voranschreiten und das dauert.
Eine dieser Konferenzen war die Konferenz von Marrakesch, die im Januar 2016 stattgefunden hat. Dort haben sich 250 muslimische Geistliche, Theologen, Rechtsgelehrte getroffen und über das Problem der religiösen, der fanatisierten Gewalt gesprochen, auch über das Problem der Diskriminierung. Und dort kamen zum ersten Mal Ideen auf, dass man doch vielleicht auch in der islamischen Welt Gesellschaften errichten könnte, wo die Bürger gleiche Rechte haben, unabhängig von ihrer Religion. Können Sie zu dieser Konferenz etwas sagen?
Ja, das ist ein typisches Beispiel. Der König von Marokko der will wirklich die islamische Gesellschaft voranbringen. Und er sagt, wir können nicht mehr so leben wie vor 1000 Jahren oder wie vor 300 Jahren, sondern die Gesellschaft, die verändert sich. Und auch durch die Entwicklung, durch den Kontakt, Migration und den Tourismus erleben die Marokkaner eben auch Entwicklungen ganz anderer Art. Und da sagt er, und dann werden solche Initiativen ergriffen, wo dann bestimmte Wissenschaftler eingeladen werden, um ein anderes Modell voranzubringen. Nicht, das sind ganz eigene Formen. Ich habe es einmal erlebt, da war ich mit der Arbeitsgruppe der EKD Islam Arbeitsgruppe, waren wir in Amman. Und wir waren eingeladen von der Al-Bayt-Stiftung, die hängt sehr eng zusammen mit dem Königshaus von Jordanien. Und dann war ein dreitägiges Kolloquium über ethiologische Fragen. Und dann haben wir dann vorgeschlagen, wir wollten dann über Offenbarung und so weiter reden. Und da kamen die aber, das interessiert uns gar nicht so sehr. Wir würden viel lieber über Säkularisierung reden. Und dann kam nachher der Vorsitzende zu mir und sagte, warum sollen wir über Säkularisierung reden? Ist ja alles klar. Ist überhaupt kein Problem. Ich sage, ja, schauen Sie sich mal die Mitglieder an. Der Bruder vom König, der Hussein, der war auch Vorsitzender von dieser Stiftung. Der hat alle traditionellen Imame eingeladen und Professoren. Und die mussten sich jetzt anderthalb Tage lang was anhören über Säkularisierung. Der Prinz, der wollte eben, dass diese Professoren sich mit den evangelischen Theologen über dieses moderne Problem unterhalten. Und das war die einzige Möglichkeit, sie dazu bringen, indem er einen Glock organisiert, andere einlädt, die dann eben über dieses Thema reden. Also das ist dann die Methode, um weiterzukommen. Aber wenn Sie dann so Gruppen haben wie der Islamische Staat oder Daesh oder Muslimbrüder, da ist natürlich diese Methode verlorene Zeit.
Aber trotzdem, kommt denn da etwas langsam ins Rollen? Kommt da etwas in Gang? Tut sich da etwas
also ich bin erstaunt. Öffnung? Ja, ich bin erstaunt, also wenn man jetzt so ein bisschen die islamische Literatur verfolgt, jetzt nicht in Arabisch, sondern mehr in Englisch und Französisch, weil die modernen Denker, die drücken sich nicht mehr in Arabisch aus, weil auch dann zum Teil die Begriffe fehlen. Und die schreiben dann in Französisch und Englisch. Und da bin ich schon erstaunt, dass man jetzt in den letzten Jahren, also 10, 15 Jahren, da hört man viel mehr Stimmen, die auch von Demokratie in unserem Sinne reden. Oder auch von einer pluralen Gesellschaft, also im modernen Sinne reden, als noch vor 20, 30 Jahren. Also man sieht, da ist schon eine Entwicklung, aber das ist eben dieses System des Konsensverfahrens, das dauert so lange.
Das größte muslimische Land der Erde ist Indonesien. Dort leben ungefähr 190 Millionen Muslime. Auch dort hat es eine Konferenz gegeben im Mai 2016, einen internationalen Gipfel für moderate islamische Führer. Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist damals passiert?
Ja, Indonesien ist ein Sonderfall in der islamischen Welt. Das ist die größte oder das Land mit den meisten Muslimen. Aber die Geschichte ist eine ganz andere, denn Indonesien war bis zur Kolonialzeit ein sehr religiös plurales Land. Und die Holländer, als sie die Kolonialherren waren, die haben mehr oder weniger die Islamisierung forciert. Wodurch? Durch die Hochzeit. Die haben erlassen, dass die Christen, die können jeweils in ihrer Kirche können sich trauen lassen, die Muslime in der Moschee, die Buddhisten in einem Tempel. Und die weder Buddhisten, Muslime oder Christen sind, die müssen alle in die Moschee. Und das war mehr oder weniger dann ein Islamisierungsprozess, der dann in Gang gesetzt wurde. Und jetzt kommt natürlich der Einfluss auch von Saudi-Arabien nach Indonesien. Und jetzt kommt wieder die Gegenreaktion. Indonesien bei der Unabhängigkeit wurde ja eben ein Staat sehr säkular orientiert. Und auch die ersten Staatsführer, Suharto, das waren alle Tiermundisten. Nicht? Die haben alle wunderbar mit Tito und mit Boubidienne und Bougibaum zusammengearbeitet. Und jetzt setzt aber durch den Einfluss vor allen Dingen von Saudi-Arabien eine verstärkte Islamisierung durch. Und das ist natürlich ein Islam in der saudischen Interpretation. Und jetzt kommt natürlich wieder die Reaktion von den Indonesiern, die sagen, nee, wir haben eine ganz andere Tradition. Und das geht dann wieder in diesem Kongress-Islam weiter.
Und da ging es mehr um einen moderaten Islam?
Ja, eben. Nicht, die haben gesagt, wir haben so lange gut zusammengelebt und das war wirklich ein Sonderstatus Indonesien. Ja, das ist, aber da muss man wirklich sagen, also gerade bei den radikalen islamischen Formen, da hat Saudi-Arabien hat über Jahrzehnte einen sehr schlechten Dienst der Menschheit erwiesen.
Aber immerhin werden solche Ideen, solche neuen Konzepte auch von der Kirche aufgegriffen. Im Juli 2017 gab es im Libanon eine Konferenz auf Einladung der christlichen Seite. Kardinal Beshara Boutros Rai, der Patriarch der maronitischen Kirche, hat dort einen wichtigen Einfluss gehabt. Auch er hat muslimische Würdenträger eingeladen, um genau über diese Fragen zu sprechen. Was können Sie uns über diese Konferenz sagen?
Das ist jetzt eine Praxis, die in den christlichen Kirchen sehr stark gefördert wird, dass man jetzt gerade die Muslime unterstützt, die wirklich bereit sind, die Herausforderung der Moderne aufzunehmen. Und denen muss man auch ein Forum bieten, wo sie sich artikulieren können. Sie können sich nicht an jeder Universität in einem islamischen Land orientieren. Also das können sie ab und zu in Tunis machen. In Tunis ist das schon sehr weit geschritten. Da darf heute sogar eine Tunesierin, die darf offiziell einen Nicht-Muslim heiraten und zum Standesamt gehen und so weiter. Nicht, das sind dann wieder unterschiedliche Entwicklungen. Aber der maronitische Patriarch, der hat da wirklich den Muslimen ein Forum angeboten, wo sie sich artikulieren kann. Der Vatikan macht es ähnlich und auch bestimmte Tendenzen kann man ja auch hier in Deutschland feststellen, bei Katholikentagen und Kirchentagen. Man sucht sich schon die Gesprächspartner aus. Also man kann nicht alle beiseite lassen, aber man hat schon die Möglichkeit, dann auch den Muslimen ein Forum anzubieten, wo sich eben Frauen und Männer äußern können, die wirklich ein anderes Angebot machen können, als man sonst immer aus der islamischen Welt hört.
Und dieser maronitische Patriarch Rai war dann sogar in Saudi-Arabien im November 2017. Das war ein durchaus historisches Ereignis. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten konnte ein hochrangiger kirchlicher Vertreter nach Saudi-Arabien reisen. Er ist dort vom König und vom Kronprinzen empfangen worden. Sind auch das neue Tendenzen?
Ja, das ist jetzt ganz, ganz neu. Also wir haben zwar seit 30 Jahren etwa, glaube ich, darf der Bischof in der arabischen Halbinsel, der darf einmal im Jahr darf er nach Saudi-Arabien kommen. Er darf sich mit den verschiedenen Ministerien darf er besuchen, aber er darf nicht die Christen besuchen. Aber jetzt eben, es fängt an mit dem maronitischen Patriarchen und jetzt auch mit Kardinal Thuram als Präsident vom Päpstlichen Rat für den interreligiösen Dialog, dass sie offiziell nach Saudi-Arabien eingeladen werden. Und auch der König war ja auch beim Heiligen Vater in Rom. Also das sind neue Entwicklungen. Und dahinter steckt wahrscheinlich der Prinz, der neue Prinz, der jetzt ein bisschen Bewegung reinbringt und dass auch die Frauen bald Auto fahren dürfen und auf Fußball, beim Fußballspiel dabei sein dürfen und so weiter. Aber das sind natürlich dann so Zeichen, aber das zeigt, dass auch Saudi-Arabien erkannt hat, also sie können ihren Islam, den sie bis vor ein paar Jahren exportiert haben, den können sie nicht mehr exportieren. Ne?
Herr Pater Dr. Föcking, wir sind leider schon am Ende der Sendung angekommen. Sie haben hingewiesen auf einige Entwicklungen, die vielleicht Anlass zur Hoffnung geben, die etwas Mut machen, dass man auch mal etwas positiver in die Zukunft schauen kann. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Soweit also unser Gespräch mit dem Afrika-Missionar Pater Professor Hans Föcking. Berthold Pelster sprach mit ihm über neue Staatsentwürfe in der islamischen Welt. Nach der Musik geht es bei uns weiter mit dem Thema Korea. Dort haben sich ja in den vergangenen Monaten die Ereignisse regelrecht überschlagen. Es gab mehrere Treffen zwischen dem nordkoreanischen Diktator und dem südkoreanischen Präsidenten, auch ein Treffen mit US-Präsident Trump. Und last not least wurde Papst Franziskus nach Korea, nach Nordkorea eingeladen, also in das Land, das als Christenverfolger Nummer 1 gilt. Was all dies zu bedeuten hat, erläutert uns gleich Johannes Klauser, der Nationaldirektor des südkoreanischen Büros von Kirche in Not. Am 18. Oktober trafen sich Papst Franziskus und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in im Vatikan. Bei dieser Audienz übergab der Politiker dem Heiligen Vater eine Einladung des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un, eines der größten Christenverfolger weltweit. Ob dieses geplante Treffen realistisch ist, was diese Einladung möglicherweise für die Religionsfreiheit in Nordkorea und die Annäherung der getrennten Staaten bedeutet, darüber spreche ich heute mit Johannes Klauser. Er leitet das südkoreanische Büro von Kirche in Not. Grüß Gott, guten Morgen, Herr Klauser.
Ich grüße Sie, Herr Niggewinner.
Herr Klauser, das war ja eine ziemliche Sensation, die man da hören konnte. Einer der größten Menschenrechtsverletzer weltweit lädt Papst Franziskus ein, ihn zu besuchen. Wird, kann, soll der Hirte der katholischen Kirche darauf eingehen?
Herr Niggewinner, das sind im Grunde schon drei Fragen, nämlich wird, kann und soll. Wenn es Ihnen recht ist, drehe ich diese Frage ein bisschen um und beginne mit der Frage kann. Denn theoretisch, glaube ich, könnte der Heilige Vater nach Nordkorea reisen. Er wird diese Entscheidung allerdings sehr genau prüfen und sich Zeit nehmen und sich gut beraten lassen und diese Entscheidung auf keinen Fall blauäugig treffen. Die Frage nach dem kann ist allerdings nicht ganz unproblematisch, denn bereits hier gäbe es zunächst noch einige technische und diplomatische Hürden zu nehmen. Nordkorea ist eines der wenigen Länder auf dieser Erde, die keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan unterhalten. Also wenn also der Heilige Vater reist, so wird er normalerweise diese Reise mit der apostolischen Nunziatur vor Ort vorbereiten, das heißt der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhls. Diesen Gegenpart gibt es in Nordkorea eben nicht. Und das hat dann Folgen für die Organisation und die Kommunikation und Vorbereitung, sowie natürlich dann auch am Ende die Durchführung des Papstbesuches. Das fängt dann bei der Frage der Unterkunft an. Normalerweise wird ein Papst nicht im Hotel, sondern in der Nunziatur übernachten. Dann gibt es natürlich keine katholische Infrastruktur im Lande. Das heißt, auf den Straßen werden nicht praktizierende Gläubige die Straßen säumen oder es wird kein Stadion mit Katholiken zu füllen sein, wo man dann eine Messe feiern kann. Es gibt keine Priester, keine Bischöfe vor Ort.
Gibt es denn überhaupt kirchliche Strukturen in Nordkorea?
Derzeit gibt es lediglich einen apostolischen Administrator von Pyongyang. Der letzte Bischof, der ist seit 1962 verschollen und wurde dann schließlich 2013 für tot erklärt. Und dieser müsste im Prinzip in den Einladungsprozess und die Vorbereitung mit eingebunden werden. Und das ist er bisher meines Wissens nicht. Die Probleme beginnen also bereits mit dem Protokoll. Und ein möglicher Ausweg könnte dann zum Beispiel sein, dass der Papst nicht direkt eine Reise nach Nordkorea unternimmt, sondern nach Seoul und dann möglicherweise mit Glaubensführern aus Südkorea gemeinsam in den Norden reist. Das wäre dann allerdings kein offizieller Staatsbesuch mehr.
Wie sinnvoll ist vor diesem Hintergrund eine Reise? Sollte Papst Franziskus nach Nordkorea reisen?
Hier gehen die Meinungen wirklich sehr, sehr weit auseinander. Ich persönlich habe schon immer davon geträumt, dass der Heilige Vater eines Tages nach Pyongyang kommt und alle Probleme auf der koreanischen Halbinsel löst. Aber mir war immer auch klar, dass es ein schöner Traum ist und mit der die Realität wesentlich komplexer und schwieriger ist. Grundsätzlich glaube ich, dass ein solcher Besuch auf keinen Fall übers Knie gebrochen werden dürfte und dass für einen solchen Besuch dann möglichst verbindliche Konditionen erstmal aufgestellt werden müssen, an die man dann einen tatsächlichen Besuch des Heiligen Vaters knüpfen würde. Zum Beispiel könnte man sagen, dass der Heilige Vater nur kommt, wenn Priester und Missionare in Nordkorea ganz offiziell permanent geduldet werden und frei ihrer Arbeit nachgehen könnten. Oder man könnte seinen Besuch auch an andere politische Fragen knüpfen.
Und wie sehen Sie die Chancen? Wird Papst Franziskus nach Nordkorea reisen?
Da würde ich antworten mit einem entschiedenen Vielleicht. Ich glaube übrigens auch, dass diese Frage bisher noch längst nicht endgültig entschieden ist. Die Frage, kann der Papst einen möglichen entscheidenden Beitrag zu Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel leisten? Da bin ich mir ganz sicher, ja. Aber wird ein Papst eines Tages auch tatsächlich nach Pyongyang reisen, in das ehemals Jerusalem des Ostens? Auch da bin ich eigentlich davon überzeugt, dass dieser Tag eines Tages kommen wird.
Warum erfolgte diese Einladung gerade jetzt? Ist sie von Seiten Nordkoreas ein Zeichen der Schwäche oder des guten Willens?
Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen von beidem. Meines Erachtens hat auch Kim Jong-un gesehen, dass sich die Welt verändert hat und dass er sein Volk nicht mehr so regieren kann, wie das sein Vater und sein Großvater machen konnten. Der junge Kim hat wirtschaftliche Entwicklung des Landes sich von Anfang an auf seine Fahnen geschrieben und hat hier auch einige Fortschritte erzielt. Beispielsweise auf den Märkten, die ich vor 10 Jahren noch besucht habe, gab es ausschließlich chinesische Waren. Heute sind die Regale voll mit Eigenproduktionen, die der Qualität der chinesischen Waren überhaupt nicht unterlegen sind. Ich schließe derzeit auch nicht aus, dass Kim Jong-un tatsächlich zu einer Öffnung ein Stück weit bereit ist. In den letzten 10 Jahren herrschte eine fürchterliche Eiszeit politisch. Und wir sind so kurz so knapp an einem Krieg vorbeigeschrammt wie lange nicht mehr. Und insofern, da hätte es keine Sieger gegeben. Ja? Aber wenn ein Krieg ausgebrochen wäre, wäre das sichere Ende für Nordkorea, aber auch hätte die gesamte Halbinsel in Schutt und Asche gelegt. Insofern, jetzt weht ein anderer Wind aus dem Süden und das ist eine echte Chance und eine Chance für eine friedliche Lösung. Und ich denke auch, dass dort der nordkoreanische Führer ein Gespür für hat.
Dennoch wäre nicht jeder in Korea über einen Besuch des Papstes in Nordkorea begeistert. Wo liegen denn da die Bedenken?
Sie haben vollkommen recht. Es gibt viele Leute, die nicht unbedingt glücklich sind über diese neue Politik des Präsidenten und auch über die Einladung des Heiligen Vaters. Derzeit wird die Nordkorea-Politik des südkoreanischen Präsidenten zwar von einer Welle der Euphorie getragen, denn noch nie war ein Friedensvertrag und somit auch die Beendigung des offiziellen Kriegszustandes tatsächlich greifbar, so wie es jetzt ist seit 70 Jahren. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, auch gerade in der katholischen Kirche, die auf einen Papstbesuch und auch diese schnelle Annäherung mit Skepsis blicken. Seit April gab es eben nicht nur einen Gipfel, sondern gleich 3. Und möglicherweise wird Kim dieses Jahr auch nochmal nach Seoul kommen. Und wer hätte das vor einem Jahr vorausgesagt? Ja?
Herr Klauser, Sie erwähnten die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea, die Treffen, die es mittlerweile gegeben hat. Davon wurde ja auch bei uns hier Notiz von genommen. Mit vielen Hoffnungen war das verbunden. Haben diese Treffen denn auch konkrete Ergebnisse gezeitigt?
Oh ja, also wie gesagt, diese 3 innerkoreanischen Gipfeltreffen und ein nordkoreanisch-US-amerikanisches Treffen haben durchaus die Lage verändert. Und es sind ja auch noch weitere Treffen dieses Jahr zu erwarten. Der Abschluss eines Friedensvertrages und somit die Beendigung des Krieges auf der Halbinsel ist tatsächlich in greifbarer Nähe. Und es wird auf allen Kanälen wieder miteinander gesprochen. Das ist schon ein großer Erfolg. Das zweite Gipfeltreffen, das innerkoreanische beispielsweise, war sehr spontan. Das war kurz nachdem Präsident Trump signalisierte, dass er den Singapur-Gipfel absagen würde. Und daraufhin ist Moon Jae-in in einer Nacht-und-Nebel-Aktion spontan hat sich getroffen mit Kim Jong-un, um die Probleme auszuräumen. Ja? Und das, wenn sich die beiden Häuptlinge der Koreas treffen, um gemeinsam Probleme zu lösen, das wäre tatsächlich nicht denkbar gewesen noch vor einem Jahr. Dann gab es Familienzusammenführungen und auch möglicherweise dürfen Geschäftsleute bald wieder in das ehemalige Aushängeschild des innerkoreanischen Dialogs, die gemeinsam betriebene Industriezone in Kaesong reisen. Und es geht auch noch konkreter. Ich war beispielsweise vor anderthalb Wochen in Pan Unjom, also im Grenzgebiet, dort, wo sich wirklich die Soldaten Auge in Auge gegenüberstanden. Das ist eigentlich, die militarisierte Zone ist eigentlich ein hohnendes Wort, denn es ist natürlich voll mit Minen und bewaffneten Soldaten. Und da kann man nur noch samstags hinfahren, weil tatsächlich Minen geräumt werden an den anderen Tagen. Und auch neueste Entwicklung hier ist, dass Grenzposten und auch die Waffen aus der demilitarisierten Zone tatsächlich abgezogen werden. Insofern, das sind schon sehr greifbare, klare Ergebnisse.
Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Religionsfreiheit blicken, ist auch darüber bei diesen Treffen gesprochen worden und könnte ein möglicher Papstbesuch hier etwas Positives bewirken?
Ja, der öffentliche Diskurs über Religionsfreiheit ist immerhin schon mal etwas. Ich denke, wenn ein Papst tatsächlich nach Nordkorea reisen würde, würde das auch in Nordkorea Fragen aufwerfen innerhalb der Bevölkerung. Ich gehe davon aus, dass die Menschen in Nordkorea heutzutage kaum mehr etwas von Religion wissen und zunächst einmal fragen werden, wer ist denn der nette Mann dort mit dem weißen Gewand, den unser großer Führer so herzlich umgarnt. Und wenn er dann die Menge segnen sollte, wer weiß, vielleicht werden sie dann tatsächlich etwas wiedererkennen, was sie vielleicht im Privaten, im Familienkreis bei ihren Großeltern schon mal gesehen haben. Insofern, das würde schon etwas verändern, glaube ich, die Signalwirkung nach innen. Und wenn wir die Frage mal umdrehen, was würde sich denn ändern, wenn der Papst diese Einladung ausschlägt? Insofern, ich sehe da schon eine große Chance, dass in dem Bewusstsein der Menschen sich was ändert und dass dieser Besuch, wenn er denn zustande kommt, tatsächlich auf dem gesamten Weg hin zu Verständigung und Frieden einen wichtigen Beitrag leisten könnte.
Herr Klauser, all diese Entwicklungen in der letzten Zeit sind natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass sich Nordkorea und Südkorea eines Tages wieder vereinigen könnten. Wie groß sehen Sie die Chance?
Ich würde sagen, ich habe persönlich die Hoffnung nie ganz aufgegeben gehabt. Dennoch, hier in Korea sahen das viele Menschen, glaube ich, anders. Und man darf jetzt auch keine zu früh die Sektkorken öffnen. Die Wiedervereinigung ist noch sehr weit weg, wenn es denn zu einer kommt. Und es sind sehr, sehr, sehr viele Zwischenschritte, die wirklich in Ruhe und ganz bedacht gegangen werden müssen, notwendig, die dann vielleicht eines Tages zu einer Wiedervereinigung und Frieden auf der Halbinsel führen könnten. Und es sind auch nicht nur Moon Jae-in und Kim Jong-un oder auch Donald Trump diejenigen, die diesen Prozess ganz allein gestalten werden. Auch China wird eine Rolle spielen. Und all diese Verhandlungen, die geführt werden müssen, all diese Gespräche müssen erstmal dazu führen, dass wirklich wieder ein Vertrauen aufgebaut wird und dass man dann Schritt für Schritt einer Wiedervereinigung näher kommen kann. Aber Wiedervereinigung, das Wort, wird sehr unterschiedlich interpretiert. Und hier den richtigen Weg zu finden, auch dafür muss man sich erstmal sehr, sehr viel Zeit lassen.
Herr Klauser, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und weiterhin Gottes Segen für Ihre Arbeit.
Herzlichen Dank.